Hallo zusammen und hallo zu einer neuen Folge Fußball MML Königsklasse, präsentiert von Indeed. Und ich begrüße, ich würde fast sagen, an meiner Seite, das stimmt ja nicht so richtig, weil wir ja quasi durch ein Wunderwerk der Technik zusammengeschaltet sind. Aber ich begrüße mal als allererstes in unserer Runde hier bei Fußball MML Königskassel. Hier ist Lena Kassel, guten Morgen.
Wie schön. Ja, guten Tag, guten Morgen. Ja, wir beide, Mike, haben definitiv ein besseres Verständnis als Emre Can und Julian Riasson. Das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob Lukas Vogelsang einen besseren Tag hat als Rami Benzebaini gestern, aber das fragen wir einfach mal nach. Hallo, Lukas
Vogelsang. Nee, aber am Ende trete ich einem in die Schnauze.
Wie du das so üblicherweise machst.
Ja, so genau. ist doch fantastisch.
Normal.
Genau, ein ganz normaler Morgen bei Fußball MML.
Pass auf, ich stell dich auch vor. Der Königskasper, hier ist Mike Nöcker.
Ach, wie nett. So, da hast du mal den ersten schon umgetreten. Genau, ich bin Mike Nöcker und präsentiere euch jetzt die deutsche Brille. Und da sind wir schon bei Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund. 4:1 endet das Spiel, damit ist natürlich die Überraschung perfekt, denn nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel scheitert der BVB tatsächlich in der Playoff-Runde der Champions League. Ähnlich wie schon am vergangenen Samstag gegen Leipzig verschlief der BVB die erste Hälfte komplett und lag zur Pause mit 2:0 zurück. Dann gibt's das Drama zum Schluss. Gregor Kobel spielt in der Nachspielzeit einen schlimmen Fehlpass, der darin mündete, dass Benzebaini einen Elfmeter verursachte. Benzebaini, Schlotterbeck und Scalvini sehen daraufhin eine rote Karte. Den fälligen Elfmeter verwandelt der Ex-Herthaner Samardzic und schießt Atalanta somit ins Achtelfinale. Wer hätte das gedacht?
Hier regiert der BSC.
Ja, genau. Natürlich hier. Die herthanische Fraktion meldet sich natürlich als allererstes. Ein bisschen Freude kommt da offensichtlich nur auf. Aber ein Spiel zum Ausschalten, oder?
Erste Beobachtung. Die deutsche Brille hat zumindest jetzt ein gesprungenes Glas. Über Leverkusen sprechen wir noch. Ich hätte es ja andersrum gedacht. Ich dachte ja, die Leverkusener stolpern noch aus irgendeinem Grund und Dortmund fährt das easy nach Hause, weil es ja auch hieß, nach dem 2:0 Hinspielsieg mit einem Bein im Achtelfinale. Immer gefährlich, ist schon ein bisschen großspurig, mit einem Bein im Achtelfinale und dann kommt Atalanta in der ersten Halbzeit und sägt dir das Bein ab. Ha? Oder Lena, wir haben ja gestern schon während des Spiels hin und her geschrieben, sie haben es sich im Grunde aber auch selbst amputiert, oder?
Also in der Champions League ein Sieg aus den letzten 7 Spielen. Und ich sag nochmal, gegen wen? Also gegen Atalanta, gegen Inter Mailand, gegen Tottenham, gegen Bodø, Juventus und City. Oder wie Aki Watzke sagen würde, Nico ist ein Glücksfall für uns. Das war schon eine brutale Enttäuschung. Insofern, dass eigentlich schon 70% der Leistung aus dem Hinspiel, glaube ich, gereicht hätten, um das Ding einfach defensiv solide, und dafür steht ja Niko Kovac Fußball, seitdem er beim BVB ist, eigentlich defensiv solide, offensiv nicht immer überragend und auch nicht spektakulär, aber hinten brennt nichts an. Und wenn das dann nun mal nicht mehr gegeben ist und du wirklich 4:1 verlierst, dann fällt der BVB in seine Kleinteile auseinander. Und es haben sich am Ende Muster gezeigt, die schon immer da waren, die aber in so einem Spiel natürlich nicht zum Vorschein kommen dürfen. Und im Endeffekt würde ich das dann schon auch so groß machen, weil auch mit diesen 11 Millionen Euro, die du jetzt für diesen Achtelfinaleinzug bekommen hättest, damit wurde schon geplant. Das war schon im Budget vom BVB verankert. Diese 11 Millionen Euro fallen jetzt weg. Und ich glaube, da kommt eine Fehlerkette in Gang, die über dieses Spiel hinausreicht. Also ich würde sagen, in dieser Woche mit dem 2:2 gegen RB Leipzig, mit dem Ausscheiden in der Champions League und eventuell mit einer Niederlage im Klassiker, Fragezeichen hinter, verpasst du in einer Woche deine komplette Bewertung und vielleicht auch positive Bewertung einer Saison. Und auch ein Fragezeichen hinter Nico Schlotterbeck, würde ich sagen. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass er diesen Zeitraum, wo er sich entscheidet, ich kann mir vorstellen, dass es in dieser Woche war.
Ja, weil du natürlich von außen, er fehlte ja aufgrund muskulärer Probleme, weil sie kein Risiko eingehen wollten. Auch das zeigt ja ganz klar die Bewertung Atalanta versus Bayern München. Also zu sagen, das Spiel der Klassiker ist wichtiger, wir wollen nochmal oben angreifen, ist aller Ehren wert. Wir würden es sonst ihnen wieder zum Vorwurf machen, wenn sie das Bayern-Spiel nicht ernst nehmen und sagen, wir wollen nochmal an die Bayern heranrücken. Aber natürlich zeugt es von einer gewissen Arroganz, also Schlotterbeck dann zu schonen wegen muskulärer Probleme, um ihn nicht in der Dreierkette spielen zu lassen, weil man ihn gern für die Bayern fit hätte, zeigt ja auch, wie man Atalanta wahrgenommen hat. Und da hätte man nur mal ein paar Kilometer bei Bayer Leverkusen fragen können, wie das ist, wenn man Atalanta auf die leichte Schulter nimmt in einem Europapokalspiel. Das kann krachend nach hinten losgehen. Und das war, so war es ja dann auch. Also schwierig, auch die Personalie Schlotterbeck, zumal man gesehen hat, dass er ja dann auch in dieser Dreierkette in der ersten Halbzeit an allen Ecken und Enden gefehlt hat.
Ja, und du lässt Emre Can, der so lange raus war, der überhaupt gar keine Spielpraxis hat, gar nicht, der hat noch nicht mal eine Minute gespielt nach seiner Verletzung, den stellst du in so einem wichtigen Spiel dann in die Startelf?
Ja, ja. Hä? Also da, ich habe einen Kommentar gelesen unter dem Artikel zum BVB-Spiel in der Süddeutschen, da schrieb jemand, wäre ja gut gewesen, wenn Kehl in der Winterpause noch einen Innenverteidiger verpflichtet hätte. So, und da mal ganz zur Entlastung und mit dem wirklich bösen Wort Multi-Club-Ownership. Das ist jetzt ein kurzer Exkurs. Aaron Anselmino war bei Borussia Dortmund. Das ist ein großes Innenverteidiger-Talent, der in so einem Spiel dem BVB sehr gut zu Gesicht gestanden hätte. Da hat nur Chelsea im Winter die Option gezogen, hat ihn zurückgeholt, um ihn sofort weiter nach Straßburg zu verleihen. Da kann der BVB dann wenig. Das zeigt aber die ganze Perversion des internationalen Geschäfts. Das ist die große Klammer. Gehen wir aber nochmal in die Dreierkette. So viel Zeit haben wir auch nicht, aber das muss zumindest gesagt werden. Die Fehlerkette beginnt ja in Norditalien, aber nicht in der ersten Halbzeit in Bergamo, sondern in den letzten Minuten von Turin. Weil auch da, bei diesem Wahnsinns 4:4, muss Benzebaini den Ball einfach rausschlagen, Bruder schlag ihn lang, nur diesmal anders, dann gewinnt der BVB eventuell dieses Spiel und muss gar nicht in die Playoffs, weil sie 2 Punkte mehr haben. Benzebaini sagt sich, ah scheiße, Nord-London, das ist beim letzten Mal gegen Juventus schon scheiße gelaufen, diesmal mache ich es besser und ist dann an allen 4 Gegentoren beteiligt. Das kannst du dir ja gar nicht ausdenken.
Also grundsätzlich muss man mal sagen, um das Bild vom Anfang zu nehmen, ne, wenn Borussia Dortmund, für alle Monty Python-Fans, wenn Borussia Dortmund das zweite Bein weggeschossen wird, dann sind sie natürlich in diesem Wettbewerb die Ritter der Kokosnuss. Das ist ja klar. Sie
können dich immer noch blenden.
Ja, und das ist natürlich letztlich auch quasi das, was sie dann am Ende als Auszeichnung quasi für diese Saison gewinnen. Denn am Ende sieht man in einem Spiel wie diesem, dass der Kader von Borussia Dortmund halt vor allem eins hat, nämlich ein echtes Qualitätsproblem. Und das wird halt in der Bundesliga nicht so krass aufgedeckt wie eben in den Spielen der Champions League, wo einfach kleinste Fehler schon eben über Weiterkommen oder Ausscheiden letztlich entscheiden. Und dementsprechend, das hat dieses Spiel gestern gezeigt. Der Kader von Borussia Dortmund ist einfach nicht gut genug für ein Achtelfinale, ein Viertelfinale in der Champions League.
Um jetzt das ganz große Fass aufzumachen, dann ist die Bundesliga im internationalen Vergleich aber auch nicht mehr gut genug. Wenn das der Vizemeister in Spe ist, mit wahrscheinlich, je nachdem wie das Wochenende läuft, nur 2 Niederlagen oder vielleicht 3 Niederlagen in der Saison. Das ist die zweitbeste deutsche Mannschaft in diesem Jahr und sie ist nicht gut genug für ein Rückspiel bei Atalanta Bergamo.
Ja, und auf diesem Niveau reicht es dann für den BVB halt nur, wenn sie körperlich, spielerisch und mental am Limit sind. Es reicht wahrscheinlich dann nicht 70-60%, was bei anderen Mannschaften, die vielleicht ein bisschen mehr individuelle Qualität hat, dann ausreicht. Aber auf diesem Niveau muss der BVB die 100% knacken, sonst wird es dünn und sonst sind sie eben auch nicht konstant genug unterwegs. Und die Frage der Konstanz ist dann auch immer eine Frage der Qualität. Dementsprechend würde ich da Mike schon auch zustimmen. Und nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, wenn Gregor Kobel den Ball langgeschlagen hätte in der letzten Situation.
Die Duplizität der Ereignisse.
Der Ereignisse, so ist das, Bruder Kobel. Ich glaube schon, dann hätte der BVB dieses Spiel am Ende noch auf seine Seite gezogen. Weil durch die Einwechslungen, auch in der zweiten Halbzeit, durch Chukwuemeka, durch Fabio Silva, durch Adeyemi, hatte ich das Gefühl, der BVB kommt nochmal. Und die hatten Atalanta plötzlich am Schopfe. Und dann kommt dieser individuelle Aussetzer von Gregor Kobel, der unerklärlich bleibt. Und dann verlieren sie dann am Ende dann doch auch deutlich dieses Spiel und kommen halt nicht weiter. Aber will nur sagen, ich glaube, da war schon doch auch eine Tür offen, dass sie das Achtelfinale erreichen. Die war auch ein bisschen weiter offen als in der ersten Halbzeit. Aber dann stelle ich mir halt schon auch so ein bisschen die Frage hinsichtlich des personellen Ingame-Coachings von Niko Kovac, was ich übrigens schon sehr, sehr lange habe. Und dementsprechend würde ich nicht unbedingt sagen, dass nur Juventus Turin der Beginn der Fehlerkette war, sondern allerspätestens auch die verspielte 2:0-Führung gegen Bodo Glimt, wo du mit einem Sieg
ja, klar,
im Achtelfinale gestanden hättest, weil du 5 Siege in Folge davor hattest.
Es hat sich ja nur als wunderschöne Erzählung
aufgedrängt. Ja, natürlich.
Es ist Benzemaini, der es nicht schafft zu klären, und dann geht Benzemaini in dieses wichtige Spiel. Und wir haben ja gestern schon kurz geschrieben, diese Anhäufung von Slapsticks, also auch da sind wir ja wieder bei einer Art von Monty Python Film. Also beim ersten grätscht er den Ball zum Torschützen Skamaka, beim zweiten fällt er ihn ab, beim dritten steht er schlecht zur Flanke und beim vierten tritt er ihm ins Gesicht vor dem Elfmeter. Das ist schon Wahnsinn. Also ich fand das auch so ganz süß, dieses Zitat von Emre Can: Wir wollen nicht einzelne Spieler herausheben in der Kritik, aber solche individuellen Fehler dürfen nicht passieren. Also okay, wen meint er? Wen meint er? Wir dürfen nicht einzelne Spieler herausheben. Okay, wen meint er?
Ich wollte nur, um den Gedanken noch zu Ende zu führen, ich wollte nur sagen, dass ein Fragezeichen bei Niko Kovacs Entscheidung hinsichtlich Emre Can, ihn ohne Spielpraxis in diese Dreierkette zu setzen und auf Nico Schlotterbeck zu verzichten. Dann ein Fragezeichen hinter Rami Benzebaini, der ja schon gelb vorbelastet war zur Halbzeit, der, wo da schon absehbar war, das ist nicht sein Abend. Warum lässt du ihn weiter durchspielen? Du hast noch so jemanden wie Reggiani, auch noch auf der Bank, der es nicht schlecht gemacht hat. Und dann die Frage, warum bringst du dann nicht auch einen Fabio Silva, der am Wochenende gegen RB Leipzig auch sein erstes Bundesliga-Tor gemacht hat, der wesentlich mehr Dynamik mitbringt als ein Julian Brandt in der einen oder anderen Situation? Warum nimmst du nicht diesen Selbstbewusstseinsboost von so einem Spieler dann mit, auch in so ein wichtiges Rückspiel in Bergamo? Da habe ich einfach Fragezeichen, und deshalb würde ich nur diese, also ja, Borussia Dortmund hat ein Qualitätsproblem, aber ich glaube schon, dass du Möglichkeiten gehabt hättest, in dieses Achtelfinale durchaus auch mit dem vorhandenen Kader einzuziehen. Du hast halt nur dann auch ein paar schlechte Entscheidungen getroffen an Niko Kovacs Stelle, würde ich schon sagen.
Letzter Gedanke zum BVB, weil du gesagt hast, sie müssen immer eigentlich an 100%. Sie standen mit einem Bein im Achtelfinale. Wir wissen, wenn er richtig eingesetzt wird, kann der Kopf das dritte Bein sein. Dann wären sie schon mit 2 Beinen im Achtelfinale gewesen. Aber zeigt nicht das Beispiel Gregor Kobel, dass es vielleicht selbst für Spitzensportler und Fußballprofis aus diesem Niveau gar nicht möglich ist, alle 5 oder 7 Tage sich mental auch immer wieder auf diese 100% zu bringen? Also wenn du sozusagen keinen Plan B hast, der das Mentale entlastet, also wenn du immer Vollgas geben musst, um überhaupt den Gegner niederzuringen, das spricht ja dann sehr dafür, dass dir die Entlastung über eine Spielidee fehlt. Und da sind wir wieder bei der Kritik von Julian Brandt.
Das ist so. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass wenn du 2-mal gegen Borussia Dortmund spielst, und das hat ja Atalanta getan, dann kriegst du sie sehr, sehr schnell entzaubert. Sie machen nichts Überraschendes. Du weißt, was du bekommst, weil aber auch Niko Kovac, und da sind wir dann doch wieder beim Kader, er hat keine Möglichkeiten der Variabilität. Du hast mit Karim Adeyemi nur einen klassischen Außenbahnspieler in diesem Kader. Du kannst nicht mit Viererkette spielen. Du kannst nicht mit 1-gegen-1 Außenbahnspielern spielen. Du hast keine Möglichkeiten, Mannschaften mit einem etwas ausgetüfteten Matchplan zu überraschen, weil der Kader dich limitiert. Und vielleicht dann doch aber auch nochmal ein Vergleich in Richtung Premier League, die ja mittlerweile 2 Mannschaften haben, eine für die Champions League und eine für die Premier League, um sich eben mental immer wieder neu auf solche Spiele einzustellen. Und deshalb sind jetzt 6 Mannschaften aus der englischen Liga im Achtelfinale, so viele Mannschaften wie noch nie aus einem Land. Und zwar auch, weil sie genau das von dir angesprochene, Lukas, machen und auch machen können, weil sie einen so breiten Kader haben, der ihnen unglaubliche Möglichkeiten gibt, in unterschiedlichen Wettbewerben hier mal da punktuell Belastungssteuerung, da mal punktuell einen anderen Spielertypen rein. Und das macht sie einfach so brutal stark. Und das ist der Unterschied zu auch unter anderem Borussia Dortmund.
Also, wir fassen zusammen, in Dortmund wird die M-Frage abgelöst durch die K-Frage. Und die ist nicht nur die Kaderfrage, sondern, ja, ne? Und sie ist nicht nur die Kaderfrage, sondern sie ist auch, finde ich, so ein bisschen die Kontinuitätsfrage, weil sie halt eben nicht in der Lage sind. Denkt bitte an, also Borussia Dortmund hatte ja tolle Momente in diesem Spiel. Denkt an diesen fantastischen Steckpass von Maxi Bayer auf Julian Brandt. Das waren ja tolle Momente in diesem Spiel. Das war auch toller Fußball in diesem Spiel, aber sie schaffen es einfach überhaupt nicht, das kontinuierlich 90 Minuten auf den Platz zu bekommen oder auch eben eine ganze Saison sich durchziehen zu lassen. Und das sind, glaube ich, die beiden großen Baustellen von Borussia Dortmund, die man ja jetzt auch, weil man ja jetzt Zeit hat, jetzt kann man sich ja auf die Meisterschaft konzentrieren, ne?
Dann machen wir doch jetzt den Übergang. Aus dem Elfmeter von Bergamo heraus, den das zweitbeste Talent verwandelt hat, das Hertha BSC jemals verlassen hat, kommen wir jetzt zum besten Talent, das Hertha jemals verlassen hat, nämlich zu Ibo Maser und Bayer Leverkusen.
So ist es. Die haben nämlich gespielt und zwar gegen Olympiakos Piräus und haben es besser gemacht als Borussia Dortmund. Und es war ein, das müssen wir aber dann doch sagen, wahnsinnig unspektakuläres Spiel, bei dem beide Teams sehr blass blieben. Es war so...
Ist wirklich, ich habe mir insbesondere den gestrigen Tag komplett dann angeschaut. Es war, glaube ich, so von allen Spielen das Langweiligste, wo man so sagt. Also Lena war ja auch vor Ort im Stadion. Das muss ja verrückt gewesen sein.
Erzähl uns mal. Ein Hexenkessel.
Fußballerisches Melatonin. Ich glaube, das also für alle Leute, die demnächst nicht einschlafen können und etwas länger wach liegen. Schaut euch nochmal Bayer Leverkusen gegen Olympiakos Piräus an. Ich sag mal so, ab Minute 20 sind die Äuglein dann auch zu. Das ging, also es war relativ früh absehbar, dass das kein Abend wird, wo fußballerische Hochkunst praktiziert wird. Also das Ding ist, Piräus konnte nicht besser und Bayer musste nicht besser. Und ich glaube, damit hat man dieses Spiel relativ schnell zusammengefasst. Oder um es mit Chris Kamer zu bemühen, der sagte, dieses Spiel war große Scheiße. Und das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob ich es größer machen würde, als es ist. Ich glaube, das Positive, die Null steht bei Bayer seit 5 Pflichtspielen zu Hause ohne Gegentreffer. Sie haben es gewissermaßen dann schon auch anders gemacht als der BVB, nämlich, ja, sie mussten nicht mehr, sie haben gut verteidigt und damit sind sie dann eben im Achtelfinale, aber gemessen an dem Anspruch dieser Mannschaft, eine dominante Ballbesitzmannschaft zu sein, ja, die auch irgendwie noch sehr fragil daherkommt, da wäre das ein dankbarer Gegner gewesen, um nochmal sich so ein bisschen frei zu schwimmen, um nochmal in so einen Flow zu kommen, gerade nach dem biederen Auftritt auch gegen Union Berlin und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine verpasste Chance gewesen, sich nochmal so richtig in dieser Saison gegenseitig zu emotionalisieren und da auch so selbst zu bestätigen. Das ist ausgeblieben.
Aber sie haben am Ende das Ergebnis nach Hause gebracht, was der BVB gerne gehabt hätte.
Ja, absolut.
Und da
ja.
muss man einfach sagen, wenn man beim BVB jetzt heute über 0-0 sprechen würde, würden alle Niko Kovac applaudieren, würden sagen, super Matchplan. Ja, nach einem 2-0 Hinspiel fährst du nach Italien, spielst 0-0, kann keiner was sagen, du stehst im Achtelfinale. Nächste Quatsch, am Wochenende interessiert schon niemanden mehr, wie dieses Spiel gelaufen ist. Und da hat Kasper Hürmann alles richtig gemacht. Ein ganz ekliges, langweiliges, völlig unspektakuläres 0-0, was aber seinen Zweck erfüllt hat, nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt im Achtelfinale und kann man sagen, für dieses fantastische 0-0 gibt es als Belohnung jetzt Bayern München oder den FC Arsenal.
Toll, ne?
Das sagst du genial.
Wenn die Bundesliga in einem besseren Zustand wäre, würde ich sagen, ein Spiel, auf das man sich freuen kann. In diesem Fall ist es eher irgendwie das Horrorszenario.
Ja, also das bedarf dann einer deutlichen Leistungssteigerung von Bayer Leverkusen, um da nur irgendeinen Stich zu setzen, das muss man schon sagen. Und Bayern München natürlich mittlerweile so ein bisschen der Angstgegner. Man sieht sich nicht nur immer zweimal im Leben, sondern in dem Fall 3 oder 4 Mal. Ich glaube, die haben so gar keinen Bock auf Bayern München. Also man hat schon rausgehört in den Interviews nach der Partie, London auch schon schön. Das ist also da hätten wir schon auch Lust drauf. Und das kann ich natürlich schon nachvollziehen. Und nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt weitergehen, die Statements nach dem Spiel von Jonas Hofmann und auch Robert Andrich, die waren dann schon aber auch alarmierend, weil Robert Andrich sprach von Schaulaufen. Jonas Hofmann hat schon gesagt, das war, boah, so richtig freuen können sie sich nicht. Also der Anspruch ist ein anderer. Und das haben die Spieler dann auch schon deutlich gemacht, dass sie ob der B-Note sehr, sehr enttäuscht waren, wie dieses Spiel gelaufen ist.
Das war klassische Schonkost und jeder, der das schon mal gegessen hat, weiß, das schmeckt niemandem. Aber wie gesagt, da kann man dann auch sagen, um im Bild zu bleiben, Mund abputzen, egal. Und mit Blick auf ein mögliches Aufeinandertreffen mit den Bayern, du hast es ja schon anklingen lassen, Lena, es wären dann wahrscheinlich wieder so 4 Spiele in 18 Tagen, Werder Bremen gegen den HSV, diesmal etwas weiter südwestlich. Ich warte nur noch auf die Papierkugel. Ja, aber dann lass uns doch jetzt zu einem Spiel kommen, das das Gegenteil einer Schlaftablette war, denn es hat mich gestern länger wach gehalten als nötig und länger wach gehalten als gedacht. Galatasaray Istanbul gegen Juventus Turin, das Rückspiel im Delle Alpi. Ich habe nichts erwartet nach dem 2:5 von Juventus in Istanbul. Und dann gab es dieses Spiel und insbesondere diese zweite Halbzeit. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, dafür bin ich Fußballfan geworden, für solche Nächte.
So ist das. Damit sind wir natürlich angekommen bei der Kategorie Unsere Legionäre. Denn Galatasaray Istanbul, der geneigte Zuschauer oder die geneigte Zuschauerin hat es gesehen, Leroy Sané und İlkay Gündoğan sind natürlich mittlerweile Teil des Teams von Galatasaray. Und bereits in der vergangenen Woche haben wir ja über dieses Spiel gesprochen. Gestern Abend, Lukas hat es gerade schon angedeutet, wurde es für beide und vor allen Dingen natürlich für Gala richtig spannend. Juve konnte trotz einer roten Karte in der 49. Minute den 3-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel pulverisieren. In der Verlängerung zeigte Gala dann aber die Nervenstärke und konnte das Weiterkommen durch Tore von Osimhen und Yilmaz perfekt machen. So, also erstmal muss man einfach mal sagen, nachdem wir gerade über Borussia Dortmund und auch über die Schlaftablette Bayer Leverkusen gegen Olympiakos geredet haben, was für ein fantastischer Fußballabend.
Und vor allen Dingen mit der Dramaturgie. Also, Juve geht relativ hoffnungslos in dieses Spiel, schießt dann aber das 1:0 und man sagt, okay, ab jetzt kann die Aufholjagd beginnen. Dann wird diese aber jäh gebremst durch eine mindestens fragwürdige rote Karte.
Skandal. Lass uns das so benennen. Also, ist ein Skandal.
Es ist nur dann, wenn ein Skandal Juve widerfährt, muss man immer zweimal lächeln. Deswegen ist es komplett okay. Aber sie gehen dann in diese zweite Hälfte und es ist eigentlich aussichtslos. Du musst noch mindestens 2 Tore schießen und der Gegner ist ein Mann mehr. Und dann beginnt aber etwas, und Lena, das kennst du auch, weil du hast ja selber gespielt. Wenn du dann das zweite machst, dann kippt etwas in der Psychologie der gegnerischen Mannschaft, in deiner eigenen, da passiert etwas, das, also diese ganze Tektonik des Spiels verschiebt sich, alles steht plötzlich auf dem Kopf und du, obwohl du einen Mann weniger bist, setzt plötzlich Kräfte frei, der Gegner fängt an zu zittern, macht sich plötzlich Gedanken, sagt, scheiße, die müssen ja nur noch eins und du sagst, fuck you, wir müssen ja nur noch eins. So, und dann steht dieses Spiel auf dem Kopf und dafür liebe ich Fußball, nicht nur als Zuschauer, sondern wer es auch selber schon mal auf dem Platz erlebt hat, aus der Aussichtslosigkeit zurückzukommen, setzt solche Kräfte frei und es war eigentlich für mich auch klar, dass die das Dritte dann noch machen.
Und diese Verschiebung der Tektonik ist ja insofern, weil plötzlich hast du ja nur noch was zu gewinnen und der andere hat plötzlich nur noch was zu verlieren. Genau. Und wenn du dir das einmal vor Augen führst, dann ist es ja nur noch geil, weil du, egal welche Aktion du machst, du kannst nur was gewinnen. Und das, glaube ich, setzt eben die von dir angesprochenen Kräfte frei. Und es ist ja immer so lustig, weil wenn es dann in so ein Rückspiel geht, siehst du ja dann immer neben dem Ergebnis in Klammern, genau, in Klammern das Gesamtergebnis. Mhm. Und ich beobachtete mich dabei, dass ich immer mehr in Richtung rechts luscherte, um zu gucken, wie viel brauchen sie denn jetzt noch? Und dann stand da plötzlich 5:4. Ich so, was? Das ist ja Wahnsinn. Und dann auch noch dieses Juve, die auf Vlahovic verzichten mussten, verletzungsbedingt, schon seit Wochen, auf Milik verzichten mussten. Also dieses Juve in Unterzahl mit einer falschen Neun namens Weston McKennie, der gelernter Sechser ist. Das ist doch Wahnsinn. Und das
Liebe
Schöne war...
Liebe Grüße nochmal an Michael Preetz und Lars Windhorst an dieser Stelle.
Absolut.
Er hat gezeigt, was er kann. Es ist natürlich, weil wir auch bei Legionären sind, also muss man ganz kurz sagen, Gündoğan kam ja spät rein, um das Spiel zu beruhigen. Also es war ja genau der richtige Wechsel auch, um zu sagen, komm, hier kommt der Altmeister, der Regisseur, der stellt sich jetzt mal ins Mittelfeld und nimmt hier mal ein bisschen Tempo und ein bisschen Anspannung und ein bisschen von dieser Flatter, diese Schlussphasenflatter, die sie hatten, beruhigt dieses Spiel. Es ist ihm nicht ganz gelungen, zumindest nicht in der Restspielzeit der regulären 90 Minuten, aber Gündoğan wurde eingewechselt, um dieses Spiel zu beruhigen. Weston McKennie Der Ex-Schalker hat das Gegenteil gemacht. Der hat dieses Spiel noch einmal richtig aufwallen lassen und vor allen Dingen das Stadio delle Alpi. Also muss man nur mal in die Gesichter der Fans schauen nach diesem dritten Tor. Das war ja fantastisch mit den Abstrichen, dass jedem eigentlich klar war, dass diese maximale Energieleistung der zweiten Halbzeit zu so viel Abrieb geführt hat, dass in einer Verlängerung natürlich alle Vorteile bei Galatasaray waren. Die waren frischer, die hatten den Mann mehr. Und ich hatte sehr, sehr gehofft, dass Juventus Turin das vierte noch in der regulären Spielzeit erzielt. So war es auch in der Kneipe. Ich war ja bei uns in der Fußballkneipe am Sportplatz.
Da ist das vierte gefallen.
Ab der 70. Minute stand wirklich die ganze Kneipe stand und war plötzlich auf Seiten von Juventus Turin, was auch selten passiert, weil man Bock hatte, weil man gemerkt hat, die alte Dame ist plötzlich der Underdog, aber hier geht noch was und es wäre eins dieser Fußballmärchen gewesen. Es wäre fantastisch gewesen, aber was war auch klar, wie in einem Box-Weltmeisterschafts-Schwergewichtskampf hättest du das vierte machen, du musst den Champion auf die Bretter schicken. Das ist ihnen dann natürlich nicht gelungen und dann war keine Kraft mehr da und dann schießt Galatasaray halt diese zwei
Tore. Aber das Besondere, also ich fand das Besondere auch an diesem Spiel, auch gerade die Rückkopplung zu den Fans war, wenn etwas ganz, ganz Außergewöhnliches passiert und dich das emotional so übermannt, dann wirst du nicht laut, sondern du wirst leise. Mhm. Das Stadion war irgendwann so übermannt von dem Momentum, was hier gerade ist, dass es ganz leise wurde. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich das gerade erzähle, weil jeder, der schon mal unter so einer Spannung auch in einem Fußballkontext stand, der im Stadion war, man kann gar nicht mehr jubeln, weil man so angespannt ist, dass es ganz, ganz leise wird. Ja? Und die großen Momente, die sind nicht laut, die sind dann eben leise. Und das fand ich irgendwie auch nochmal schön zu bemerken.
Zumal ja auch das Stadion, also als der Deckel drauf war auf dem Spiel, als dann auch noch das zweite Tor gefallen ist und wirklich klar war, dann am Ende, es wird auch kein Elfmeterschießen mehr geben, da gab es halt irgendwie kein Abwandern oder Sonstiges, sondern das Stadion hat sich erhoben, nicht um wegzugehen, sondern um Juve zu applaudieren. Und das war ein ganz, ganz besonderer und sehr, sehr schöner Moment. Lass uns ganz kurz mal, weil wir eben über die englischen Teams gesprochen haben. Lena hat ja aufgelistet, wie viele englische Teams eigentlich sich im Achtelfinale befinden. Wenn wir mal über die italienischen Teams mal kurz reden, dann müssen wir ja sehen, Napoli schon in der Ligaphase raus, Inter und Juve nach den Playoffs raus. Einzig Atalanta Bergamo hat es mit Hängen und Würgen ins Achtelfinale geschafft. Schön für die Fünfjahreswertung. Trotzdem mal kurz die Frage gestellt, hat der italienische Fußball ein Qualitätsproblem?
Ja, aber schon länger. Also da war ja der Finaleinzug von Inter Mailand in der vergangenen Saison erstmal Kosmetik, um dann zu zeigen, wie viel es wert ist, wenn du 5 Stück von Paris Saint-Germain bekommst. Also natürlich die europäische Top-Offensive traf dann aber eigentlich ja auf ein Inter, das immer für eine sehr solide Defensive stand. Das ist ja nun mal der italienische Ruf und der stimmt ja auch. Also wenn sie etwas haben, dann eine großartig organisierte Defensive und einen organisierten Fußball. Aber die Serie A ist alt, die Serie A hat viel von ihrem Zauber verloren und jeder Club ist so in seine eigene Krise geschlittert. Also bei Juventus Turin hat man das Gefühl, die sind seit 3 bis 4 Jahren in einem Neuaufbau, wechseln auch immer wieder den Trainer, wissen nicht genau, wo es hingehen soll. Also die Personalie Vlahovic ist da sehr interessant. Also mal ist er der Fixpunkt, mal soll er verkauft werden und man weiß nicht so richtig, welchen Fußball will man spielen. Kenan Yildiz ist so der Einzige, den man zutraut, in der Zukunft ein Topstar zu sein, also die alte Dame, der das ganze Ding der Juve dann auch tragen soll. Aber sie, also sagen wir mal so, der Putz ist ab, ne? Es bröckelt und blättert überall.
Und vor allen Dingen ja nicht nur auf Vereinsebene, ne, sondern auch auf Nationalmannschaftsebene. Ne? Obwohl Italien 2021 Europameister geworden ist, hatten sie jetzt zahlreiche Verfehlungen von WM-Qualifikationen. Fragezeichen auch noch hinter der WM-Quali für dieses Jahr, weil sie da noch in die Playoffs müssen. Also das ist ein strukturelles Problem im italienischen Fußball generell. Und ich glaube, da haben wir auf der einen Seite finanzielle Probleme und auch Probleme bei der Infrastruktur von zahlreichen Vereinen. Aber wir haben auch ein Problem bei der Nachwuchsförderung und Identität. Also eigentlich hat jede verhältnismäßig größere Nation ja einen Superstar oder vielleicht 2 Youngstars, die als große Talente gelten. Und da sucht man in Italien händeringend nach. Also der Einzige, der da in den vergangenen Jahren vielleicht ansatzweise rankam, war Riccardo Calafiori, der Verteidiger, der jetzt bei Arsenal spielt. Aber der ist halt auch schon 23. Und das war es. Also der große, große italienische Star, der Nachwuchsstar, da ist nichts da. Und wenn wir mal da auch nicht nur in die Premier League gucken, gucken oder in den englischen Fußball, sondern auch in den französischen, die produzieren ja einen Nachwuchs da nach dem nächsten. Ne? Also das
die
ist schon
ein eigentlich
ein
mal ein paar abgeben.
Ja. So. Ja. Aber ja, ich höre mich übrigens die ganze Zeit natürlich irgendwie, meine innere Stimme sagt, jetzt mal die Talente außen vor gelassen, weil da haben wir ja schon noch ein paar, aber ich habe die ganze Zeit immer irgendwie so das kleine Männchen im Ohr, das sagt, ja, in Deutschland ist aber auch nicht besser.
Ja, aber es ist noch ein bisschen, also ist noch ein bisschen besser, das muss man sagen, ja. Also noch ist es ein bisschen besser. Es hängt viel daran, für welches Land sich Nicolò Tresoldi entscheidet. Ich glaube, daran wird sich die Zukunft messen, dieser beiden Länder. Aber mal Spaß beiseite. Der italienische Fußball hat sich jahrelang an der Moderne vorbei entwickelt. Und sie haben auch keine, also gerade Inter, und da kommen wir zum nächsten Spiel, hat nicht mehr diese überbordene Spielidee. Also der Catenaccio, den kannst du eigentlich in der Form, wenn du ihn nicht modernisierst, in die Mottenkiste packen. Es reicht dann eben nicht, allein über die Physis zu kommen, das musste Borussia Dortmund ja jetzt auch erfahren. Und dann triffst du auf eine Mannschaft wie Bodo Glimt, die in den letzten Jahren einfach eine rasende Spielidee entwickelt haben. Einen Harakiri-Offensivstil im Geiste von Marcelo Bielsa, El Loco. Das muss man einfach sagen, das ist moderner Offensivfußball mit wenig Mitteln auf die Piste gebracht. Und die kommen dann halt ins San Siro und demaskieren und entlarven dich.
Wir lernen also, der italienische Fußball ist mindestens so modern wie die italienische Infrastruktur. Und diesen rasenden Fußball, den schauen wir uns gleich mal etwas genauer an. Jetzt erzählen wir euch mal ganz kurz, warum wir eigentlich hier sind. Yeah,
yeah. Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu Indy. Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu Indeed.
Natürlich wegen unseres fantastischen Partners Indeed, denn noch nie war es einfacher, im hart umkämpften Arbeitsmarkt herauszustechen. Wir haben so oft schon darüber geredet, wie kompliziert es damals gewesen ist, wie man Bewerbungen schreiben musste, noch und nöcker, wie ich damals gesagt habe. Jedes Mal irgendwie an die Schreibmaschine und wieder und so weiter und so fort. Das geht natürlich heute alles viel, viel einfacher, nämlich mit Indeed.
Man weiß es ja, Bewerbungsprozesse sind zäh, die sind undurchsichtig. Und vor allem, wenn man dann mittendrin ist oder wenn es schon auf der Zielgeraden ist, stellt man sich ja auch so eine Frage, was sage ich jetzt? Wie bereite ich mich auf so ein Jobinterview, auf so ein Gespräch vor? Und da nimmt dich Indeed einfach an die Hand. Denn Indeed sorgt für eine effiziente Jobsuche und eine zielsichere Bewerbung durch, jetzt pass auf, Mike, das wird dir gefallen, KI-gestützte Jobvorschläge. Doch ja, nicht nur das. Indeed hilft dir auch bei der Vorbereitung auf das Gespräch, auf das Jobinterview. So kann die Plattform ein absolut wertvoller Begleiter für deine Karriere sein.
Ja, absolut. Also sehr, sehr vielseitig, sehr, sehr vielseitig. Du hast Millionen aktuelle Stellenanzeigen. Aber ich muss sagen, der allergrößte Benefit von Indeed ist wirklich dieses einfache Lebenslauf hochladen. Man hat wirklich wie so eine eigene Seite mit Profilbild, mit einfach den Sachen, die man schon so gemacht hat, die kann man easy hochladen. Und man muss sich da nicht irgendwie selber durchwursteln mit irgendwelchen anderen Programmen und wie sieht das jetzt aus? Wie layoute ich das? Das ist einfach alles leichter bei Indeed und du hast eben, wie Lukas gesagt hat, ja auch noch Unterstützung bei den Gesprächen selber. Du findest da die Stellenanzeigen und du kannst dich selber präsentieren und das in, glaube ich, einer allerhöchsten Qualität. Also
und auch noch kostenlos. Leute, ja, das gibt's doch nicht.
Wahnsinn.
Wahnsinn. de.indeed.com/Eintracht. Das ist die Seite. Packen wir euch auch in die Shownotes. Also, wenn ihr auf der Suche nach einem Job seid, schaut doch mal auf de.indeed.com/Eintracht vorbei. Da wird euch geholfen. Und zwar super easy und dementsprechend die große Destination, um einen passenden Job zu finden.
Meint ihr, Niko Kovac meldet sich da bald an? Mhm. Oder?
Indeed. Ja? Ja, aber der hat ja auch noch gute Kontakte aus seiner Frankfurter Zeit.
Das stimmt dann.
Das war die Werbepause mit den Indeed. Weiter geht's mit Champions League.
Das Spiel der Woche. Wir sind zurück bei Fußball MML Königsklasse. Und das Spiel der Woche ist natürlich Inter Mailand gegen Bodø Glimt. 1:2 Die Sensation ist perfekt. 3:1 im Hinspiel, jetzt also 2:1 Sieg im Rückspiel in Mailand. Und das setzt natürlich nochmal komplett einen drauf. Der Fußballzwerg Bodø Glimt schmeißt Vorjahresfinalist Inter Mailand aus dem Wettbewerb. Und Pechvogel des Abends war natürlich BVB oder Ex-BVB-Profi Manuel Akanji, der Inter mit einem groben Schnitzer auf die Verliererstraße brachte. Und dem Ex-Frankfurter Jens-Peter Hauge gelang natürlich mal wieder ein Tor und dazu auch noch eine Vorlage. Die Norweger konnten in der Champions League zuletzt, also wir haben es ja eben schon mal durchblicken lassen, gegen Inter, gegen Atletico und gegen City gewinnen. Wahnsinn.
Pass auf, und jetzt die wichtigste Frage. Können die etwa alle schlagen? So, und da muss man erst mal sagen, nach dem Hinspielsieg, 3:1 war es ja zu Hause, hätte man ja wissen müssen, was kommt in Italien. Und da geht aber Hauge um Hauge, Zahn um Zahn. Das muss an dieser Stelle, also so viel Zeit muss sein. Ja, und dann, ich habe es ja gerade schon anklingen lassen, da trifft einfach eine extrem modern offensive Spielidee auf einen sehr antiquierten Fußball, den Inter spielt. Und dann reicht es eben nicht. Und ich hätte nicht gedacht, vor 3 Jahren, dass ich das mal sage, Bodø Glimt schaltet Inter Mailand verdient aus und steht verdient im Achtelfinale der Champions League. Dann wiederum, Mike und ich haben dazu gestern nochmal telefoniert, also so ein bisschen, da haben wir so ein bisschen rumgejazzt und so. Es kommt ja auch nicht von ungefähr. Also berichtige mich, Lena, aber Viertelfinale der Conference League, Halbfinale der Europa League im vergangenen Jahr, da erst am späteren Sieger Tottenham Hotspur gescheitert.
Exakt.
Das hätte man schon kommen sehen. Dann ja sehr langsam und doch klassisch wie ein Außenseiter in diese Champions League Saison gestartet. Also die mussten sich auch erstmal finden und sozusagen ein Level höher in der neuen Luft zurechtfinden. Dann haben sie sich aber akklimatisiert. Dann haben sie gegen Dortmund ein fantastisches Spiel gezeigt. Dann haben sie Atletico geschlagen. Dann gab es die Überraschung gegen Manchester City. Und jetzt haben sie Inter ausgeschaltet. Und das ist schon eine Wahnsinnsentwicklung. Also ich kann mich erinnern, in grauer Vorzeit, in den UEFA-Cup-Zeiten von Hertha BSC, haben wir auch mal gegen Bodø Glimt gespielt. Und wie es die Art von Hertha BSC ist, auch dort, glaube ich, am Polarkreis verloren. 0:1 oder so. Das heißt, mir sagte dieser Verein was, aber das war halt, das war, wie schrieb die Süddeutsche so schön, das war die Peripherie der Fußballperipherie. Das war der Außenseiter unter Außenseiter. Und jetzt ist das plötzlich, das ist jetzt plötzlich ein ernstzunehmender Teil der europäischen Elite.
Also jetzt muss ich mich erstmal hier bei unseren Hörerinnen und Hörern entschuldigen. Wir sind hier in der Königsklasse und schon bereits 4 oder 5 Mal ist Hertha BSC gefallen. Das geht natürlich nicht. Das ist ein wirklicher Qualitätsdowner. Das nur am Rande. Aber um das gleich wieder sozusagen auf ein Champions League Level zu heben, möchte ich jetzt präsentieren die Moderationskarten von Lena Kassel aus ihrer Prime-Sendung, die sie nämlich mitgebracht hat. So,
absolut.
Und jetzt. Hier bei Fußball MML, meine Damen und Herren, die Moderationskarten von Lena Kassel mit Informationen, die Sie so noch nicht gehört haben, außer jetzt am Dienstag bei Prime, über Bodø Glimt.
Ja, man schreibt sich ja dann immer so ein bisschen was auf, was irgendwie outstanding ist und dann doch auch sehr, sehr bemerkenswert bei diesem kleinen norwegischen Verein. Erstmal, um nochmal zu begreifen, wie klein dieser Verein ist. Alle Einwohner von Bodø passen ins San Siro. Doppelt. So, das ist mal wichtig. Und ich habe mich wirklich
Weil die sehr dünn sind.
Ich habe mich wirklich in die Kadergefilde dieser Mannschaft gearbeitet und habe irgendwann, als ich mir so die Startelf mal vor ein paar Wochen schon angeguckt habe, gedacht, hä, okay, warte, da ist ein Norweger. Und ich bin den kompletten Kader durchgegangen. Und jetzt haltet euch fest, es sind nur 2 Spieler in diesem gesamten Kader von Bodø Glimt, nicht aus Norwegen. Das bedeutet, dieses Team, das kennt sich vielleicht auch nicht erst seit 2018, sondern die haben vermutlich in zahlreichen U-Mannschaften schon miteinander gespielt. Mhm. Die kennen sich. Wahrscheinlich kennt sich ohnehin da jeder. Und das ist, glaube ich, auch schon ein, ein Grund dafür, warum diese Automatismen, wie sie da auf Fußballspielen, so gut greifen und warum sie, glaube ich, schon große, große Mannschaften vor Probleme stellen können. Und weil du ja vorhin auch Tottenham angesprochen hast, ich habe bei dieser Mannschaft schon auch ein bisschen Ajax Amsterdam-Vibes 2018, 2019, die ja auch sensational ins Halbfinale eingezogen sind in der Champions League, dann eben gegen Tottenham verloren haben. Aber das ist schon eine Geschichte, die ich im jetzigen hypermodernen Fußball nicht mehr für so möglich gehalten hätte, weil sie eben mit absolut begrenzten Mitteln dann diese Art von Fußball spielen und völlig verdient gegen Inter Mailand gewonnen haben und sie aus diesem Wettbewerb geschmissen haben.
Also ich habe es mir nicht alles richtig merken können, weil es ein bisschen komplizierter ist, aber ist nicht der Mittelfeldmotor Patrick Berg, der Sohn des ehemaligen Trainers und jetzt Sportvorstandes Berg, der wiederum der Sohn des ehemaligen Rekordspielers und heute Ehrenpräsidenten Berg ist. Und die Schwester von Patrick Berg spielt noch in der Frauenmannschaft von Bodo Glimt.
Richtig.
Okay.
So wie das halt, so wie das halt auf dem Dorf ist.
Ja, genau.
So wie das halt auf dem Dorf ist, da kennt jeder jeden. Ne? Und im Fußballverein spielt dann halt nicht nur der Bruder, sondern eventuell noch der Cousin und die Cousine. Das ist ganz normal. Kennt jeder.
Ich habe noch einen. Und Linksverteidiger, lieber Mike, ist Fredrik Björkan. Und wo hat der vorher gespielt?
Bei Hertha BSC.
Natürlich, selbstverständlich. Selbstverständlich.
Ja, natürlich.
Ja. Und darüber hinaus, eben im Vorgeplänkel haben wir noch kurz Lena und ich gesagt, irgendwie, als Lena mir das schon steckte mit den Informationen, sagte ich noch, naja, wer will da oben auch hin? Und dann für alle Freunde Petri Heilsagenuhr gibt es jetzt folgende Information noch.
Wer sich fragt, was soll man denn in Bodø machen? Mhm. Mein Kollege bei Prime ist ja Patrick Ovomoyela, ein begeisterter Angler. Und er sagte mir, er war schon 3 bis 4 Mal in Bodø, weil dort der stärkste Gezeitenstrom der Welt ist.
Ach, natürlich.
Und er dort halt immer die Dorsche aus dem Fluss zieht und hellauf begeistert ist von Bodø und unbedingt hofft, dass sie irgendwie jetzt noch eine Losung widerfahren, wo wir dann in der Champions League nach Bodø reisen.
Patrick Ovomoyela, ein begeisterter Fliegenfischer, was auch erklärt, warum er mit dem begeisterten Fliegenfänger Roman Weidenfeller befreundet ist. Aber ich hab noch einen, pass auf, einen habe ich noch, was Bodø angeht. Ist ja fantastisch, dass die Bevölkerung von Bodø zweimal ins San Siro passt. Aber jetzt haltet euch fest, Bodø ist von der Hauptstadt Oslo so weit entfernt wie Berlin von Moskau.
Ah, oh, irre.
So, das ist geil. Und jetzt noch ein Gedanke. Wenn von einem, sagen wir mal, von einem 25er-Kader sind 23 Norweger und ein vielleicht der harte Kern dieser Mannschaft wird ja dann auch mit zur WM fahren für Norwegen. Und wenn du dir jetzt noch, Brügge gegen Atletico dir anschaust, wo Sørloth einen Dreierpack geschnürt hat, plus wenn jetzt auch noch Haaland und Riasson dazukommen, dann sind die Norweger ja auf Jahre nicht zu besiegen. Ja.
Noch zwei Sachen, bevor wir weitergehen. Ja. 3 Norweger in der Top 10 der aktuellen Champions League Torjägerliste. Ja, Haaland, Jens Petter Hauge und der von dir angesprochene Sørloth. Und, um die Klammer wirklich zu schließen, ratet mal, welche Nation Italien in die WM-Playoffs geschossen hat? Norwegen.
Ja.
Und ich dachte Hertha.
Und dann muss man doch sagen, das ist doch dann zu Recht der gar nicht so Geheimfavorit bei der Weltmeisterschaft.
Oh, jetzt machen wir es hier über richtig dicke.
So, jetzt haben wir es.
Oder? Finde ich auch. Denn wir sind ja auch, man hat es schon ein bisschen auch gefühlt, bei der vorletzten Kategorie angekommen, nämlich Fakten, Fakten, Fakten. Und dann machen wir bei Bodø Glimt nochmal kurz weiter. Ist vielleicht auch schon angeklungen, aber im vergangenen Transfersommer 6 Millionen Euro Ablöse für 9 Neuzugänge. Durch das Weiterkommen in der Champions League haben sie jetzt schon 11 Millionen Euro Prämien kassiert. Das passiert in der Form sicherlich auch selten.
Juventus Turin hat es nicht geschafft, sich gegen Galatasaray Istanbul durchzusetzen. Wir haben ja drüber gesprochen und scheidet damit aus dem Wettbewerb aus. Der frühere italienische Serienmeister wartet nun schon seit 4 Jahren auf einen Achtelfinaleinzug in der Champions League.
Nach den Rassismusvorwürfen im Hinspiel wurde Gianluca Prestiani für das Rückspiel zwischen Real und Benfica gesperrt. Auch Mourinho durfte die Partie aufgrund einer roten Karte nur von der Tribüne aus verfolgen. Umso schöner, dass ausgerechnet Vinicius Junior den entscheidenden Siegtreffer des gestrigen Abends markieren könnte. Da konnte man ja fast von Karma sprechen. Da aber ein Einsatz zur Einordnung, hätte er den Tanz sein lassen, hätte es von echter Größe gezeugt.
Nach Beendigung der Playoff-Phase stehen die 16 Achtelfinalisten der diesjährigen Champions League-Saison fest und die 16 Clubs kommen aus 8 verschiedenen Ländern. So viele Länder waren schon seit 10 Jahren nicht mehr in einem Achtelfinale vertreten.
Ja, fantastisch. Dann bleibt uns zum Abschluss nur noch die Ingrid der Woche.
Ja.
Da haben wir 3 Vorschläge, nämlich schon wieder einen Norweger, Alexander Sørloth, Atletico Madrid. Mit einem Dreierpack zerstörte der Stürmer alle Hoffnungen von Brügge auf ein mögliches Weiterkommen.
Wir hatten Victor Osimhen von Gala, Galas Superstar, der behielt in der Verlängerung gegen Juve die Nerven und sicherte seiner Mannschaft durch seinen Treffer das Weiterkommen.
Und last but not least, Davide Zappacosta von Atalanta Bergamo, Außenverteidiger, machte ein fantastisches Spiel gegen den BVB und erzielte kurz vor der Pause den wichtigen Treffer zum 2:0. Mein Take ist natürlich Alexander Sørloth und zwar auch, weil ich finde, dass er der, ja, unseen hero ist, wenn es um europäische Topstürmer geht. Die letzten 3 Saisons von ihm, 26 Tore. 24 Tore und jetzt steht er schon wieder bei 15 Toren. Er hat eine unglaubliche Qualität in der Box und weil wir so viel über Norwegen heute gesprochen haben, ist das für mich die Klammer, die es rund machen würde.
Aber bei Leipzig hat er nicht funktioniert. Oder? Das wollte ich nur noch mal sagen.
An dieser, schön, immer noch einen mitgeben.
Pass auf, jemand, der in Leipzig auch nicht funktioniert hat, wäre nämlich mein Dark Horse gewesen aus Berliner Sicht, nämlich Lazar Samardžić, weil dazu noch ein Wort. In der letzten Minute mit der letzten Aktion einen Elfmeter in dieser Art und Weise zu verwandeln, zeugt von so viel Klasse und Selbstbewusstsein. Das nur mal sozusagen als Honorable Mention hier. Den wollte ich einmal nur noch mal gesagt haben.
Wir stellen aber trotzdem fest, dass die Ingrid der Woche eben Alexander Sørloth ist, richtig?
Ja, natürlich.
Ja.
Ja. Der übrigens von der Hauptstadt Oslo momentan so weit entfernt ist wie Berlin von Paris. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Na, Fun Fact, liebe Norwegen-Freunde.
Sehr schön. Ja, also, dann haben wir das doch tatsächlich jetzt hier alles, wie ich finde, sehr dezidiert und sehr genau besprochen und haben sehr viel auch über Norwegen gelernt. Nicht nur, dass sie möglicherweise Fußball-Weltmeister werden, sondern auch immer wieder Patrick Ovomoyela zum Fischen einladen.
Mhm.
Der Dorsch ist gelutscht, wie man so schön sagt, ne?
So ist es.
Ja?
Schön
in diesem
war's.
Sinne, danke an dich, Lena, fürs Vorbeikommen.
Ja, war schön. War schön. War schön.
Wir hören uns nach der nächsten Runde wieder, dann ja im Achtelfinale. Und dann wissen wir auch, ob Bayer Leverkusen es tatsächlich, ich glaube, dann fünfmal in dieser Saison mit Bayern München zu tun hat. Das werden wir alles besprechen in der nächsten Ausgabe von Fußball MML Königsklasse, präsentiert von Indeed. Tschüss.
Tschüss.
Danke. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.